Danke Achim für diese tolle Flipchart. Ich bin ein großer Freund davon. Ich sortiere mich ganz kurz. So. Ja, ich freue mich ganz doll, dass ich heute nochmal predigen darf. Ein Jahr ist es her. Letztes Jahr an Erntedank durfte ich schon einmal. Heute meine zweite Predigt. Ich bin minimal nervös, aber ich freue mich. Ich möchte heute beginnen mit einem kleinen Rückblick. Ein Rückblick an die Zeit, wo jeder von euch sich bekehrt hat. Geht mal zurück in Gedanken. Was war das für eine Zeit? Wie lange ist das her? 40 Jahre? 10 Jahre? Also bei mir war das auf einer Freizeit und es war eine Zeit des Eifers. Eine Zeit, wo ich wirklich, sagen wir mal, brennend war. Ich glaube, wir nennen das manchmal die erste Liebe. Es ist eine Zeit, wo Bibellesen den Tag bestimmt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber bei mir war das so, dass ich morgens, ich kam von der Freizeit zurück, der Alltag fing wieder an und morgens früh direkt aus dem Bett aufgesprungen, Bibel auf den Tisch und los geht's. Voll mit Motivation dabei. Eine tolle Zeit, in der ich sehr viel Kraft schöpfen konnte, eine enge Erfahrung mit Jesus. Ich glaube, dass viele von uns das teilen. Was wir aber auch miteinander teilen, ist, dass irgendwann mal dieses erste Feuer auch vielleicht ein bisschen abgeflacht ist. Dass wir zu Bibelstellen gekommen sind, die wir vielleicht nicht mehr so gut verstanden haben oder wo uns einfach auch eine Bibelstelle mal gar nichts gesagt hat oder wo etwas dazwischen gekommen ist. Dass der Alltag hat sich geändert und Bibellesen viel schwerer von der Zeit her. Kinder sind dazugekommen, der Rhythmus hat sich total verändert, die Zeit wird knapp, das Leben wird bunt, das Gebet wird vielleicht immer nur noch in Zwischenzeiten, es wird weniger intensiv, Ablenkung kommt auf und bei mir sind ganz häufig Phasen entstanden. Nach der Bekehrung bin ich häufig in Phasen gekommen, da lief es gut und dann lief es in der Phase nicht gut, dann lief es wieder gut, wenn ich wieder auf einer Freizeit war oder so. Ich glaube, wir kennen das. Und ich möchte heute eine Predigt halten zu, wie geht eigentlich stille Zeit? Wie verbringe ich Zeit mit Gott? Warum möchte ich dieses Thema halten? Das fragt ihr euch jetzt bestimmt. Wolfgang Schäffler hat uns Johannes 15 ausgelegt und es ging um Frucht. Ich habe hier mal eine krasse Weinrebe gemalt und ich habe ja seine Predigt mitgeschrieben und ich habe mir aufgeschrieben, was seine Schlüsse waren und ich möchte direkt daran anschließen. Er hat nämlich gesagt, es gibt zwei Faktoren, die Jesus im Text nennt. Der erste Faktor ist, wenn ihr in mir seid. Ich kann auch nochmal den Vers nochmal lesen, damit das auch hier richtig zitiert wird. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Jesus bleiben, in Jesus sein. Beziehungspflege mit Jesus. Ich finde ganz ehrlich, als ich jetzt nochmal den Text gelesen habe, ist in Jesus sein gar nicht mal so eine super klare Formulierung, wo mir direkt aufleuchtet, was das sein soll. Wir haben ja gerade auch mit im Gebet gehört, dass Jesus in uns ist, hier drin. Aber was bedeutet das? Und den zweiten Punkt, den Wolfgang genannt hat, war, liebe deinen Nächsten. Und zwar sagt Jesus im Text, ihr sollt meine Gebote halten. Und das Gebot, was Jesus gibt, sagt, ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deinen Gott lieben, ich denke, das sehen wir schon auf der linken Seite, das ist so, das impliziert das. Und deinen Nächsten lieben, das klebe ich auch mal hier auf. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, der Kern dessen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Gott ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben, Gott bewertet die Reben anhand dessen, wie viel Frucht wir bringen. Und es ist nicht unsere Aufgabe, in sinnlose Aktivität zu laufen, immer von einer in die nächste Aufgabe zu rennen, sondern wir sollen erst nach diesen beiden Punkten gucken. Nah an Jesus sein, in Jesus sein und seine Gebote halten, das heißt unsere Mitmenschen lieben. jetzt haben wir ein cooles Dreieck. Diese drei Punkte, ist mir so aufgefallen, als er das so gesagt hat, die beeinflussen sich gegenseitig. Wenn wir nah an Jesus sind, dann werden wir Frucht bringen. Und wenn wir nah an Jesus sind, dann werden uns unsere Mitmenschen wichtiger. Unsere Liebe fällt uns einfacher zu unserem Nächsten und dadurch bringen wir Frucht. Das ist ganz toll, wie der Wolfgang das ausgelegt hat aus diesem Text, wie das denn funktioniert bei uns im Leben mit dem Fruchtbringen. Und Wolfgang hat dafür geworben, dass wir dem nachstreben sollen, Frucht zu bringen. Und ich möchte mich heute mit der linken Seite beschäftigen, in Jesus sein. Beziehungspflege. Wie geht das? Wie geht Zeit mit Jesus? Und ein weiterer Grund, warum ich darüber reden möchte, ist, dass das Thema relativ intim ist bei uns. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und fragt, hey, wie verbringst du denn eigentlich Zeit mit Gott? Das wirkt manchmal schon so ein bisschen wie Kontrolle. Hast du auch in der Bibel gelesen? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Es klingelt in unseren Ohren, jedenfalls in mancherlei. Das Thema ist intim. Wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Man könnte ja auch darauf stoßen, dass der andere sagt, diese Woche war nicht so gut und dann fühlen sich beide beschämt. Aber eigentlich ist das gar kein Grund, sich zu schämen, sondern es wäre sehr schön, wenn wir unsere Erfahrungen miteinander teilen. Deswegen habe ich mir ausgesucht, über dieses Thema zu reden und hoffe, dass das gut wird. Für mich persönlich hat sich das, denke ich, daraus ergeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, darüber zu reden, wie wir unsere Zeit mit Gott verbringen, dass sich das lohnt. Ich habe vor 2 Jahren, hat mir jemand gesagt, Samuel, wenn du jetzt im Reich Gottes mehr arbeitest, dann mehr Verantwortung übernimmst, sagen wir so, dann musst du fest in Jesus verankert sein. Sonst wird der Job zu hart für dich. Du kannst das nicht aus deiner Kraft heraus tun, sondern wie das auch im Bibeltext steht, Jesus macht das. Und dafür musst du gucken, wie bleibst du nah an ihm dran. Und ich habe mich in viele Gespräche begeben und nachgefragt, hey, wie machst du eigentlich stille Zeit? Wie machst du stille Zeit, um auf die Suche zu gehen? Weil ich gemerkt habe, dass es in meinem Leben gar nicht so einfach ist, immer stille Zeit zu halten. Und für mich hat sich dieser Weg sehr gelohnt. Und meine drei Haupterkenntnisse auf meinem Weg möchte ich euch mal heute mitgeben. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist, den ich ganz am Anfang lernen musste, es war Routine. Eine regelmäßige gemeinsame Zeit ist die Grundlage von jeder Beziehung. Es ist einfach die Basis. Wir sehen das ganz interessant beim Volk Israel. Gott hatte mit dem Volk Israel eine Beziehung, die sah anders aus als bei uns. Er hatte so mehr mit dem ganzen Volk und durch den Tempel hindurch so eine Beziehung. Aber in 4. Mose 28 schreibt er, das ist das Feueropfer, das ihr dem Herrn darbringen sollt, 2 einjährige Lämmer ohne Fehler täglich als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm am Morgen und das zweite am Abend. Finde ich super interessant. Also das war jetzt nicht für jeden, also nicht jeder Jude musste irgendwie jeden Morgen und jeden Abend ein Lamm schlachten. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Aber am Tempel ist das geschehen. Das war, ist eine Aufforderung an die Tempelopfer. Und jeden Morgen und jeden Abend wurde dort ein Opfer als ganz regelmäßige Basis erstmal gemacht. Das war nicht zum Dank, das war nicht zur Vergebung, sondern es war zur Kontaktaufnahme. Eine Regelmäßigkeit. Und es ist, glaube ich, sehr logisch, dass wir regelmäßig Bibelandacht machen. Und für mich, ich habe das am Anfang nicht so gelebt. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen, wie fühle ich mich gerade? Ist gerade gut? Ah, ist gut, kann ich Andacht machen. Oder ich habe gerade an Gott gedacht, dann mache ich Andacht. Aber für mich hat sich herauskristallisiert, dass das gar nicht logisch ist, weil Routine bedeutet Übung. Und wir brauchen Übung im Gebet und Bibellesen, denn das ist kein Selbstläufer. Stille Zeit ist kein Selbstläufer. Bibellesen lernt man immer mehr, indem man die Bibel liest, weil die Bibel sich selbst auslegt und wir daran lernen können, was diese Bibelstellen bedeuten, die wir nicht auf Anhieb verstehen. Und auch andere Sachen können wir lernen für unsere stille Zeit. Ich habe genau vor einem Jahr habe ich über das Stille Zeit, das Andachtsbuch, über das Gebetstagebuch gepredigt. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich habe gesagt, Leute, lasst uns festhalten, wofür wir dankbar sind. Damit wir uns auch noch in einem Jahr daran erinnern, wofür wir dankbar sind. Und es ist super interessant, weil ich bin heute an der letzten Seite angekommen, mit genau dem Buch, wo ich angefangen habe, am 6. Oktober des letzten Jahres. Ist heute voll geworden. Aber es war super schwierig, da reinzukommen. Das brauchte Übung. Ohne Routine hätte das nicht geklappt. Eine routinierte Verbindung zu Gott aufzubauen, ist, glaube ich, wichtig, weil wir dadurch auch in eine festere Verbindung zu Gott kommen. Weil, also ich merke das immer, wenn ich eine Lücke hatte, wenn ich eine Zeit lang keine Andacht gehabt hatte und dann wieder anfange, dann fällt es mir super schwer, meine Gedanken auf Jesus zu fokussieren. Mein Gebet ist schwierig, ich mühe mich ab. Aber wenn das wirklich unser Gott ist, der wirklich so sich so nach Beziehung sehnt, wie wir das immer sagen, dann muss das nicht immer schwer sein. Das kann mal schwer sein, aber nicht immer. Und eine Regelmäßigkeit hat mir gezeigt in meinem Leben, hat mir geholfen, auch über die Andachten hinwegzukommen, wo es nicht so gut funktioniert hat. Wo ich, weiß ich nicht, überhaupt nicht erbaut wurde, wo ich den Bibeltext nicht verstanden habe. Weil ich wusste, am nächsten Tag ist wieder Zeit mit Gott und ich kann mich darauf freuen, wenn Gott ist nicht kleinlich damit, wie er sich uns offenbart. Wenn wir uns nicht regelmäßig mit Gott treffen, das ist so, als ob wir einen besten Freund haben und sagen, du bist mein bester Freund. Nächstes Jahr zu dieser Zeit treffen wir uns wieder. Das ist unlogisch. Ich mache gerne den Vergleich zur Ehe. Wenn du deinem Ehepartner sagst, hey, nächste Woche sehen wir uns wieder, freue mich schon drauf. Wir treffen uns jetzt immer einmal die Woche und ansonsten sehen wir uns nicht. Da würde jeder den Kopf schütteln und sagen, das ist keine Basis für eine Ehe. Und Gott selbst hat das Ehebeispiel immer wieder in der Bibel benutzt für seine Beziehung zwischen uns und ihm. Die Braut Christi, das ist seine Gemeinde. Das ist ein gutes Beispiel, weil das die engste Beziehung ist, die wir leben auf der Erde. Und ihr habt selber gemerkt, wahrscheinlich in euren Ehen, solange ihr verheiratet seid, dass es gar kein Selbstläufer ist, diese Beziehung zu führen. Man muss da auch Regelmäßigkeiten reinbringen. Auch Fiona und ich mussten da was finden, dass wir einen regelmäßigen Termin zusammen haben, wo wir uns treffen, weil meine Termine in der Gemeinde sind meistens abends und sie arbeitet morgens. Und wenn man Pech hat, sieht man sich die ganze Woche nicht. Das muss festgehalten werden. Routine mit Gott ist super wichtig. Wenn wir uns nur nach unseren Gefühlen leiten lassen, dann ist die Gefahr einer Ungleichheit. Zum Beispiel in die eine Richtung, immer nur wenn wir dankbar sind, gehen wir zu Gott und beten. Das heißt, Gott kennt uns nur von dieser Seite, lernt uns nur von dieser Seite kennen und wir klagen nie ihm das Leid. Das heißt, du hast immer nur den Happy-Clappy-Ehepartner. Das ist auch nicht wahr, aber auch die andere Seite, jemand, der immer nur mit seinem Leid uns predigt, der immer nur Fürbitte hält. Ich glaube, dass auch das unausgeglichen ist. Gott möchte uns in unserer Ganzheit kennenlernen. Für mich war also irgendwie die geistige Instanz in meinem Leben, die am meisten bewirkt hat, war mein Wecker. Der hat mich morgens halt rausgeklingelt und dafür gesorgt, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Und der klingelt auch mal zwischendurch, wenn ich mir vorgenommen hatte, heute Mittag nochmal was für was zu beten. Das ist Selbstorganisation. Das hat gar nicht unbedingt mega den geistigen Horizont, sondern das ist einfach nur auch Selbstmanagement. Wenn ich mir in einer geistigen Zeit etwas vornehme, dann stelle ich mir einen Wecker dafür, dass das auch wirklich funktioniert. Den zweiten Punkt, den ich heute mitgeben möchte, neben der Routine, ist, kenne dich selbst. Ich habe gedacht, in der Ehe lerne ich meine Frau gut kennen. Nein, ich habe erstmal mich selbst gut kennengelernt. Man lernt erstmal seine eigenen Macken kennen. Und in der Beziehung zu Gott ich habe das vor 2 Jahren gemerkt, meine erste Macke sind Geräusche. Ich bin super anfällig für Geräusche. Ich setze mich hin, eine Bibel in die Hand, ich möchte beten. Und da fährt ein Auto vorbei, was ein komisches Geräusch macht. Ich bin direkt weg. Also meine Gedanken fliegen direkt irgendwo hinterher. Das ist meine Macke. Das ist vielleicht überhaupt nicht eure Sache. Oder es ist zu kalt im Raum. Kenne dich selbst. Was brauchst du, dass du deine Beziehung zu Gott gut führen kannst? Was hilft dir, was hilft dir nicht? Bist du jemand, der gerne sitzt bei einem ernsten Gespräch? Oder bist du jemand, der nachdenkt, wenn er geht? Benutzt du eher ein Andachtsbuch, weil du lieber schreibst? Oder liest du lieber ein Auslegungsbuch, weil du richtig Input aus der Bibel bekommen möchtest? Liest du lieber ein Buch mit einem Zeugnis eines Christen? Oder möchtest du eher ein Gebetstagebuch schreiben? Betest du laut oder leise? Schweigst du lieber? Denkst du viel? Brauchst du Ruhe? Brauchst du Musik? Möchtest du singen? Möchtest du schweigen? Es gibt kein Rezept. Ich kann euch nicht sagen, Leute, A, B, C, zack, und ihr seid mit Gott im Reinen. Es gibt so Grundpfeiler, das ist Bibel, Lesen und Gebet, das bleibt. Aber es gibt kein Rezept zu Gott, weil Gott ist auch souverän. Wir können uns nicht erzwingen, dass er sich uns offenbart. Er ist souverän und er entscheidet, wann er sich uns zeigt und wann er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Wir können nur die Umstände dafür verbessern. Und dafür ist es hilfreich, sich selbst zu kennen. Deswegen mache ich inzwischen Andacht mit Oropax, Andacht mit Kopfhörern. Das ist die beste Lösung. Das klingt total komisch, aber für mich die beste Lösung. Der dritte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, das ist Schweigen. Bibellesen und Gebet Das sind die beiden Kernpunkte, aber Gebet heißt nicht zwingend reden. Ich glaube, wir haben manchmal die Tendenz, sehr viele Worte loszuwerden, aber manchmal kommt dabei auch nur das raus, was gerade in unseren Gedanken so aufploppt. Was habe ich da noch für einen Gedanken? Ach, das habe ich noch. Dann bete ich das so runter. Aber ich glaube, wenn wir das vergleichen auch mit der Ehe, dann wäre das kein befriedigendes Gespräch. Es kommt nicht das zutage, was in unserem Herzen ist. Ich glaube, ein richtig wertvoller Ehemoment ist, wenn man mal abends auf der Couch sitzt, nebeneinander, man hat gesprochen, man hatte einen guten Abend, man hat miteinander geredet und dann sitzt man nebeneinander und schweigt. Und man genießt die gegenseitige Nähe, dass der andere da ist. Man genießt, dass man da nebeneinander sitzt. Und man atmet aus und man muss gar nichts mehr sagen. Man ist einfach. Man ist einfach beieinander. Das ist für mich eine gute Erfahrung gewesen. Dass wir nicht, also Jesus nennt das so ein bisschen, was ich glaube ich auch bei mir selber kenne, plappern wie die Heiden. Das sagt er vor dem Vater Unser. Dass ihr nicht plappert wie die Heiden, sondern dass ihr euch gut überlegt, was ihr sagt. Vater Unser im Himmel. Und so geht das dann weiter. Warum betone ich das mit dem Schweigen so? Ganz einfach, unsere Zeit hat uns Schweigen schwieriger gemacht. Wenn wir unseren inneren Monitor uns vorstellen, das, was hier bei uns innerlich so vorgeht, welche Gedanken immer da rumschwirren, ich nenne das den inneren Monitor, dann ist der nicht mehr gewohnt, dass es dort Ruhe herrscht. Ich merke das ganz doll, wenn ich nach Hause komme, der Arbeitstag war stressig, ich setze mich aufs Sofa und in meinen Gedanken ist für einen kurzen Moment nichts, dann kommt da so ein Reflex, Handy, es geht auf, Instagram, YouTube, es wird immer gefüttert. Also es geht jetzt gerade vor allem an die Jungen. Wir füttern unseren Gehirn die ganze Zeit Unterhaltung. Wir wollen uns nicht mit dem auseinandersetzen, was in unserem Kopf ist. Dabei wäre das sehr, sehr hilfreich. Setzt euch einmal hin und schweigt vor Gott. Ne? Gedanken an Gott. Und ihr merkt, oder ich merke immer wieder, wie mir Sachen in den Kopf schießen. Oh, ich muss heute noch das machen. Morgen ist der und der Termin. Oh, ich habe vergessen, das zu machen. Und so weiter und so fort. Aber ich wollte ja eigentlich beten. Ich fange an zu beten und nach ein paar Minuten sind meine Gedanken ganz woanders. Ich bin am Tag träumen. Und deswegen habe ich für mich Schweigen als eine Übung entdeckt, dass das Gebet wirklich fokussiert auf Jesus ist. Weil wenn ich lerne, meine Gedanken gut zu fassen, dass sie auch da bleiben, wo sie hingehören, dann kann ich intensiveres Gespräch mit Gott führen. Eine ganz, ganz einfache Übung, die ich dazu nennen kann, ist vor dem Gebet, bevor ihr richtig anfangen wollt mit dem Gebet, habt einfach mal einen Timer, 10 Minuten Ruhe in den Gedanken. Und ihr werdet euch wundern, dass euer Gebet ganz anders aussieht als sonst. Oder 5 Minuten. Für mich war das eine großartige Erfahrung, die ich heute mache, bevor ich bete und Zeit mit Gott verbringe, misste ich meinen Kopf aus, dass da Ordnung herrscht und nicht Unordnung. Ich möchte zum Ende kommen, habe nämlich schon die Zeit ausgereizt. Stille Zeit ist kein Selbstläufer, das möchte ich euch heute mitgeben. Stille Zeit ist kein Selbstläufer. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir die Beziehung zu Jesus pflegen mit aller Macht, die wir haben, damit wir Frucht bringen. Dafür müssen wir Routine einbeziehen, regelmäßige stille Zeit. Wir müssen den eigenen Weg finden, den eigenen Weg zu Gott finden. Was passt zu dir? Und wir müssen manchmal lernen zu schweigen. Die Quelle des Lebens möchte dich stärken. Ich wünsche mir so sehr, dass wir untereinander in der Gemeinde darüber lernen zu reden. Hey, wie machst du stille Zeit? Lass uns voneinander profitieren. So viele Jahre gehen wir schon mit Gott, jeder von uns. Wir werden unsere Erfahrungen gemacht haben. Lass uns lernen, darüber zu reden. Wenn wir in der Beziehung zu Jesus wachsen, ist Frucht nicht nur Anstrengung, sondern, wie bei der Rebe am Weinstock, eine natürliche Folge des Wachstums.